Ich lese den Text für die Predigt. Er steht im Wort Gottes der Bibel, im Epheserbrief, ab Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit wird er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.
Guten Morgen. Martin Luther, der Mönch und Theologieprofessor im 16. Jahrhundert und entscheidender Mitbegründer der Reformation, hat sich jahrelang mit der Frage gequält, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Vielleicht habt ihr die Frage schon mal gehört. Also quasi die Frage ist, wie kann ich als fehlerhafter Mensch vor einem guten, heiligen Gott bestehen? Wie kann ich dem begegnen? Wo ist da Gnade in dieser Unmöglichkeit? Vielleicht ist das überhaupt nicht deine Frage heute. Die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Aber vielleicht kennst du es, dass du dich vor Menschen rechtfertigen willst, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst. Oder deine eigenen Erwartungen, wenn du Chancen verpasst und enttäuscht. Und kennst daher die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Arbeitgeber? Oder einen gnädigen Lehrer? Gnädige Mitmenschen? Wie überlebe ich in einer gnadenlosen Zeit? Wie bekomme ich ein gnädiges Selbstbild? Ein gnädiges Spiegelbild? Einen gnädigen Jahresrückblick? Ich bin überzeugt, dass auch wenn Luthers Frage nach einem gnädigen Gott nicht deine Frage ist, du heute ein paar Antworten auf die Fragen von oben bekommst oder ähnliche Fragen. Vielleicht ist Gnade für dich ein altbekannter, vielgehörter Begriff oder vielleicht fällt er auch bei dir in die Kategorie alter, religiöser Begriff. Ich bitte dich, dass du kurz überlegst, was Gnade für dich bedeutet. Was ist Gnade? Wenn du etwas zu schreiben hast, schreib dir kurz ein paar Notizen auf. Im Programmheft auf Seite 3 ist ein bisschen Platz. Nicht so viel, wir müssen klein schreiben, aber sonst denk einfach kurz darüber nach. Das ist nur für dich. Was ist Gnade? Ich gebe uns ein paar Minuten. So, ich hoffe, jeder hat ein paar Stichpunkte oder einfach ein paar Gedanken jetzt im Kopf. Ich bitte euch im Lauf der Predigt einfach immer mal wieder darauf zu gucken oder euch daran zu erinnern. Und eventuell eure Gedanken zu ergänzen oder vielleicht auch zu verändern. Mein großer Wunsch für heute ist, dass wir alle Gnade ein Stück tiefer verstehen, was das ist und was das für unser Leben heißt. Ich werde erst darüber reden, was ich in unserem Bibeltext von heute und von anderen schlauen Leuten über Gnade herausgefunden habe und den Weg zu Gnade. Dann habe ich drei Feinde von Gnade für euch. Und dann, was passiert, wenn Gnade mein Leben bestimmt? Also was ist Gnade und der Weg dahin? Drei Feinde von Gnade und was passiert, wenn Gnade mein Leben bestimmt? Okay, was sagt der Text über Gnade? Paulus schreibt diesen Text in einem Brief an die Epheser, an Christen in Ephesus in der heutigen Türkei. Und er schreibt ihnen zum Beispiel, dass Gnade sie rettet. Er nennt Gnade Gottes Erbarmen, sie ist Güte und sie ist Gottes Geschenk. Das gilt immer für Gnade, sie ist ein Geschenk, etwas Unverdientes, Gutes, was wir bekommen. Und hier schreibt Paulus von einem bestimmten Geschenk. Und er beschreibt das so am Anfang des Textes. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht hat. Und später im Vers 6, die zweite Hälfte, zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Lebendig gemacht und einen Platz in der himmlischen Welt, das klingt ziemlich gut. Wer würde das ausschlagen? For free, umsonst, einfach geschenkt, erfülltes, glückliches Leben unter himmlischen Bedingungen. Wo ist der Haken? Wenn es so einfach ist, warum hat das nicht schon längst jeder Mensch auf der ganzen Welt in Anspruch genommen? Diese Gnade hat keinen Haken. Sie ist bedingungslos und endlos und befreiend, aber man muss sie annehmen. Und ich glaube, da gibt es schon 100 Gründe, warum das jemand nicht annehmen wollen kann. Und vielleicht findest du dich auch in einigen wieder. Denn zum Beispiel, warum brauche ich Gnade? Wenn, wie hier im Text beschrieben, diese Gnade mir das Leben retten konnte, bedeutet das, mein Leben musste gerettet werden. Es bedeutet, ich hatte ein ernstes, lebensbedrohliches Problem. Um Gnade annehmen zu wollen und zu können, muss ich also eingestehen, dass nicht alles mit mir in Ordnung ist. Dieses Problem formuliert Paulus im Text ja sehr drastisch. Wir waren tot. Wir waren nicht irgendwie kurz davor, so ein bisschen vom Weg abzukommen und konnten noch mal eben davor bewahrt werden. Wir sind tot, bevor Gottes Gnade uns lebendig gemacht hat. Jeder von euch, der hier gerade sitzt, wird mir wahrscheinlich heftig widersprechen, dass ich sage, wir sind tot oder du warst tot, weil er dein Herz schlägt und du bei klarem Verstand bist und mir zuhören kannst und dich vermutlich überhaupt nicht tot fühlst. Und weil du vielleicht auch gar nicht den Eindruck hast, so ein großes Problem zu haben, dass du davon gerettet werden müsstest. Das ist schon die erste Möglichkeit, auszusteigen und diese Gnade nicht anzunehmen. Ich glaube, um diese Aussage zu verstehen, ohne Gottes Gnade sind wir tot, müssen wir wissen, was damit gemeint ist. Dieses Totsein meint geistlich tot oder seelisch tot. Kennt ihr diesen Ausdruck, dass jemand gar nicht wirklich lebt, sondern nur so existiert? Ich habe mal in einem Blog einen Artikel von einer Frau gelesen, die das gesagt hat über ihr Leben. Sie wäre nicht richtig lebendig, hatte sie das Gefühl, sondern sie existierte eine lange Zeit einfach nur. Sie war mehrfache Mutter, sie hatte einen festen Partner, einen guten Job und von außen betrachtet sah ihr Leben echt gut aus. Sie hatte vieles, was sie wollte, aber sie fühlte sich nicht lebendig. Sie hatte das Gefühl, für alles Mögliche zu leben, aber nicht für ihre Bestimmung, das, was ihr wirklich entsprach. Und dieses Gefühl war so stark, dass sie hinterher rückblickend über die ersten 40 Jahre ihres Lebens gesagt hat, ich habe sie vergeudet. Es ist, als wäre ich nicht wirklich lebendig gewesen. Ich habe nicht das gelebt, wofür ich gemacht bin. Und so ähnlich können wir Paulus hier verstehen, wenn er das sagt. Nur, dass es noch ernster ist. Die Bibel erklärt, dass echtes Leben Gemeinschaft mit Gott bedeutet. In Gemeinschaft mit Gott werden wir echt lebendig. Dafür sind wir geschaffen. Nur auf diese Weise, in diesem richtigen Modus, für den wir gemacht sind, gibt es echtes Leben. Und Tod beschreibt die Bibel als Trennung von Gott. Also wenn Paulus im Text schreibt, ihr wart tot, sagt ihr, ihr wart getrennt von Gott, ihr habt nicht mit ihm gelebt und das ist für einen Menschen geistlich gleichbedeutend wie Tod. So absolut. Im Abschnitt kurz vor diesem Text, vor unserem Predigttext heute, beschreibt Paulus seinen Lesern, was das alles einschließt. Er schreibt ihnen ungefähr, jetzt wird es unangenehm, bevor ihr Gottes Gnade angenommen hattet, war es euch egal, wie Gott sich gutes Leben auf seiner Erde für euch vorgestellt hat. Ihr habt egoistisch nur für euren Vorteil gelebt und euren Schöpfer ignoriert. Ihr habt euch mitreißen lassen vom Bösen, vom Teufel, der euch dazu verleitet, euch nur um das zu kümmern, worauf ihr ungesunde Lust habt, was euch langfristig schadet. Und anstatt Gottes unfassbar große Liebe zu erwidern, liebt ihr alles andere, das Geschaffene statt den Schöpfer. Ihr verehrt andere Dinge und hängt euer Herz an Vergängliches anstatt an den Unvergänglichen. Paulus sagt damit, ihr habt an dem vorbeigelebt, wofür ihr eigentlich geschaffen seid. Für ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, in Liebe, im Guten. Und deshalb wart ihr eigentlich gar nicht wirklich lebendig. Denn aus diesem Zustand, getrennt von Gott, diesem geistlichen Tod, kommt man nicht alleine heraus. Wer tot ist, ist absolut am Ende. Der hat keine Chance mehr, irgendeine Initiative zu ergreifen oder irgendeine Aktion, geschweige denn, sich selber wieder lebendig zu machen. Also in einer Welt, die nach Autonomie und Selbstbestimmung strebt, sagt Gott uns durch die Bibel, dass wir abhängig sind von Gottes Gnade. Wie gesagt, das ist der unangenehmere Part von Gnade, aber der ist wichtig und den müssen wir hören, um den Schönen später zu verstehen. Das ist unser geistlicher Zustand vor der Gnade. Das ist, wie die Bibel es beschreibt. Und sie nimmt da absichtlich kein Blatt vor den Mund, um es nicht ganz so hart klingen zu lassen für uns, weil ohne harte, schonungslose Diagnose würden wir niemals annehmen können, dass wir Hilfe brauchen. Denn das ist der nächste Grund, diese Gnade nicht anzunehmen. Und vielleicht ist das dein Satz. Ich brauche keine Hilfe. Oder ich will keine Gnade. Selbst wenn ich einsehen würde, dass mir spirituell irgendwas fehlt, würde ich mir irgendeinen anderen Weg suchen, den ich selber gehen kann. Ich finde mich selbst, ich besuche ein Clearing-Seminar oder andere Angebote zur inneren Heilung und Klärung. Und da gibt es in Potsdam ja zahlreiche von. Ich glaube auch, dass diese Wege und Kurse zum Teil viel Weisheit enthalten. Auch manches Leere und manches Ungute und auch manches Gefährliche. Aber vor allem glaube ich, dass diese Sachen die Quelle des Guten, dass sie suchen und versprechen, dass sie die verpassen. Und dass sie falsche Quellen für Erlösung versprechen. Gott stellt sich in der Bibel ganz dreist als alleinige Quelle von Erlösung und Heilung und Sinn dar. Nur Gott, nur auf Grundlage der Bibel, nur durch Jesus Christus, allein durch Gnade, durch Glaube an ihn. Oh, das ist so intolerant und absolut. Ja, das ist es. Und das muss es, denn diese Sache ist zu ernst, als dass man sie irgendwie kleinreden dürfte. Wir können diese Distanz zwischen uns und Gott nicht selber überbrücken. Diese Last, das Böse, die Schuld ist zu groß. Vielleicht hast du das schon oft gehört, vielleicht nicht. Es macht keinen Unterschied, wie schlimm es ist. Wir brauchen alle diese Gnade, die uns rettet, die uns befreit von dieser Schuld, von diesem Egoismus, von dem Bösen. Wir brauchen dieses Geschenk von Gott, was Paulus im Text beschreibt. Und Rettung aus Gnade meint so viel mehr als nur für einmal Vergebung unserer Schuld. Das ist viel mehr als einmal wird unser Schiefertäfelchen so freigewischt von allem, was da notiert ist. Wir werden perfekt in Gottes Augen. Durch das perfekte Leben von Jesus sieht Gott uns perfekt und wir bleiben perfekt. Nichts, was wir tun, ändert etwas daran. Unsere Schuld ist gelöscht. Gnade ist, wir haben Gott ignoriert und Gott begegnet uns mit der größtmöglichen Liebe. Gnade ist, tief in unseren Herzen sind wir nicht eigentlich selbstlos und liebevoll, sondern die größten Egoisten. Und Gott rettet uns, indem er das Selbstloseste tut, was man tun kann, sich selbst zu opfern. Gnade ist das größte Geschenk. Jesus schenkt sich selber. Gnade ist, wir waren tot und tote Menschen stehen nicht wieder von alleine auf, aber Gott macht uns lebendig mit Jesus. Gnade ist, wir waren gebunden an das Böse und unfrei darin, in einer geistlich beschämenden und machtlosen Position. Und Gott erhöht uns mit Jesus und gibt uns einen Platz bei sich, eine Position der Ehre und der Macht. Gnade ist, und es steht so in der Bibel, der Schuldschein mit unserem Namen drauf ist mit Jesus ans Kreuz genagelt und für ungültig erklärt. Das steht im zweiten Kolosserbrief, im Kolosserbrief im zweiten Kapitel. Gnade ist, du musst nicht jeden Abend überlegen, ob du heute gut genug warst. Du warst es nicht. Und Gott nimmt dich trotzdem an. Diese Annahme macht uns lebendig. Gnade ist verschwenderisch und unglaublich groß. Sie reicht für jeden und für alles. Gnade ist, das endgültige göttliche Urteil über uns ist gefällt. Freispruch. Niemand darf uns mehr verurteilen. Gnade ist unverdient. Es gibt keinen Grund mehr, stolz auf etwas zu sein oder überheblich, weil wir wissen, wir sind nicht besser als irgendwer. Das Einzige, was uns besser macht, ist Gottes Gnade und Annahme und die gehen nicht auf unser Konto. Christina Bruderek, eine Autorin und Theologin, die hat es mal so formuliert: Gnade ist die Gegenbewegung zu Leistung und Bezahlung mit eigener Kraft und eigenen Mitteln. Gnade meint Geschenk. Gnade heißt uns willkommen, großzügig, aus purer Liebe. Sie ist die Tür nach Hause. Sie öffnet sich von innen, ohne unser Zutun. Sie widerspricht dem Leistungsdruck und dem Erfolgszwang. In gnadenloser Zeit geht sie mit uns über Grenzen und schenkt Bleiberecht. Sola gratia, allein Gnade, bedeutet, nur Gottes Gnade erlöst uns und macht uns wirklich lebendig. Nichts anderes. Nicht unser guter Ruf erlöst uns. Nicht unsere Erfolge erlösen uns. Nicht unser guter Stil, nicht unsere guten Taten oder unser Verhalten, nicht unsere guten Beziehungen, nichts, kein bisschen, nichts davon erlöst uns. Nur Gottes Gnade. All das andere ist auch schön, aber es erlöst uns nicht. Okay, ich habe gesagt, es gibt drei Feinde von Gnade. Es gibt sicher mehr, aber ich glaube, diese drei Dinge verhindern besonders, dass wir Gnade verstehen, annehmen und dass sie ihre Wirkung in unserem Leben entfaltet. Der erste Feind heißt Gewöhnung. Und Gewöhnung führt zu Gleichgültigkeit. Menschen, die schon länger Christen sind, ich zähle dazu, stehen in der Gefahr, sich an Gottes Gnade zu gewöhnen. Sie haben sie angenommen, sie leben damit und irgendwann ist es so normal geworden, dass Gott gnädig ist und dass sie jeden Tag aus dieser Gnade leben. Wenn du schon länger Christ bist, dann ist diese Frage für dich. Erstaunt dich Gottes Gnade noch? Berührt sie dich? Wenn ich merke, dass es mich nicht mehr berührt, ich nicht mehr über Gottes Gnade staune, dann weiß ich, mir ist entweder nicht mehr bewusst, wie heilig und perfekt Gott ist, oder ich übersehe, wie verkorkst und egoistisch und fehlerhaft ich noch bin. Was ist eines der effektivsten Mittel, um eine Beziehung zu killen? Gleichgültigkeit. Lasst uns nicht an Gottes Gnade gewöhnen. Sich an Gnade zu gewöhnen, ist wie lauwarmes Wasser trinken. Nichts Halbes und nichts Ganzes und außerdem eklig. Lasst uns diese Gnade immer wieder vor Augen halten. Das tun wir hier im Gottesdienst mit den Liedern, die wir singen. Und das tun wir am allerstärksten nachher mit dem Abendmahl, mit den Symbolen der Gnade, die sichtbar und schmeckbar und greifbar sind. Der zweite Feind heißt Selbstmitleid oder Selbstverdammung. Selbstmitleid oder Selbstverdammung. Gottes Liebe kann jede Form von Boshaftigkeit, Ausnutzung, Undankbarkeit und Sünde vergeben. Kein Übel ist zu groß, als dass Gottes Liebe sie verzeihen könnte. Nichts, gar nichts. Es gibt keine Sünde, die dieser Gnade gewachsen ist. Und trotzdem gibt es dieses Gefühl, dass ich nicht gut genug bin für Gnade. Manchmal zusammen mit diesem Satz, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat oder dass Gott mir vergeben will, aber ich kann mir selber einfach nicht vergeben. Das ist eine herausfordernde und sensible Sache. Und ich kenne das von mir, weil ich vor allem an zwei Sachen noch festhalte manchmal, an zwei Fällen, bei denen ich zwei Menschen jeweils sehr verletzt habe und ihnen sehr Unrecht getan habe. Und von der ersten Person, meinem ersten Freund, weiß ich, dass er mir vergeben hat. Und das ist eine ungeheure Befreiung und das kann ich besser loslassen. Aber von der zweiten Person weiß ich es nicht. Ich habe sie seitdem, das ist Jahre her, nicht wieder gesehen und ich habe auch keine Ahnung, wie ich wieder Kontakt zu ihr aufnehmen kann. Fakt ist, Gott hat mir das vergeben. Diese Fehler tun mir leid und die tun mir weh und das dürfen sie. Aber ich muss nicht an ihnen festhalten. Wenn ich an ihnen festhalte und mir selbst nicht vergeben kann, sage ich damit entweder, ich weiß besser, wie schlimm das war und ob das vergeben werden kann oder nicht. Mein moralischer Standard ist höher als Gottes. Oder ich zweifle daran, dass Jesus' Geschenk, sein Tod und seine Auferstehung, dass seine Rettung reicht. Ich sage quasi, Jesus, ich bin mir nicht sicher, ob deine Gnade ausreicht dafür. Die ist bestimmt sehr groß gewesen, das war bestimmt sehr wirksam, aber ich weiß nicht, ob das dafür funktioniert. Wenn du Fehler gemacht hast, die dir noch schwer im Magen liegen, du hast Gottes Gnade schon angenommen, du hast um Vergebung gebeten, das mit menschlich geklärt, aber kannst es nicht loslassen. Gott hält es nicht fest. Er hat deine Schuld ausgelöscht. Das Universum kennt deine Schuld nicht mehr. Sie ist weg. Warum solltest du dann noch darauf bestehen? Warum sollten wir daran festhalten und so mit dem Fuß auf die Erde stampfen und sagen, doch, doch, das ist schlimm und das ist immer noch schlimm? Gnade sagt, ja, das war schlimm. Aber es ist vergeben. Jemand hat dafür gerade gestanden. Du musst das nicht mehr. Es gibt einen Satz dazu in der Bibel, den ich sehr liebe, der mich häufig sehr tröstet. Der steht im ersten Johannesbrief, im Kapitel 3, Vers 20. Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Ein weiterer, vielleicht der größte Feind von Gnade in unserer Zeit ist Leistungsdenken oder Stolz. Unsere Welt funktioniert nach diesem Prinzip und wir sind so programmiert. Deswegen ist es so schwer, stattdessen das Gnadenprinzip auf uns zu überschreiben. Wir leisten etwas, bekommen wir es. Wir leisten viel, dann steht uns viel zu. Oder wir leisten wenig, dann steht uns entsprechend wenig zu. So funktioniert diese Welt. Aber nicht bei Gott. Ich lese euch noch zwei Zitate aus der Bibel vor. Das sagt Gott über Gnade und Leistung. Einmal im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 4. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Leistungsprinzip, völlig normal in der Arbeitswelt. Aber für eine Beziehung macht das keinen Sinn. Gott nennt uns seine Kinder, nicht seine Arbeiter. Einem liebenden Vater kann ein Kind die Liebe nicht verdienen. Das macht keinen Sinn. Und auch im Römerbrief, im 11. Kapitel, der Vers 6. Wenn Erlösung nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen. Sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Wenn wir uns Gottes Liebe verdienen wollen, erklären wir Gnade für ungültig. Und hier ist wieder die nächste Ausstiegsmöglichkeit auf dem Weg zur Gnade. Sie ist unbequem, das fühlt sich erniedrigend an. Den eigenen Zustand so schlecht zu bewerten, dass man so auf die Gnade von jemandem angewiesen ist, die man sich auch noch nicht mal selber verdienen kann. Unser Stolz hält das nur ganz schwer aus manchmal. Und außerdem flüstert unser Leistungsprogramm uns immer wieder ein, dass das mit der Gnade nicht so vollständig sein kann. Wahrscheinlich kommt es schon sehr weit, aber so ein Stückchen die Lücke, die müssen wir eigentlich dann noch füllen. Ein bisschen hängt es doch auch von mir ab, ob ich mich gut verhalte oder nicht. Ein bisschen habe ich doch das Gefühl, wenn ich mich schlecht verhalte, dass ich jetzt ein schlechterer Christ bin. Wenn es ein guter Tag ist, an dem ich mich gut verhalte, fühle ich mich gut. Und ich kränkle so in meinem Stolz herum und merke gar nicht, dass Gnade sagt, hör auf, es dir verdienen zu wollen. Das funktioniert nicht. Du kannst es gar nicht mehr nicht verdienen. Weil diese Entscheidung hast du abgegeben, als du Jesus Geschenk angenommen hast. Es ist nicht Gnade und mein gutes Verhalten, was mich rettet. Nein, nur Gnade. Es ist nicht Gnade und, dass ich sonntags zur Kirche gehe, weshalb Gott mich annimmt. Nein, nur Gnade. Was passiert, wenn diese Gnade dein und mein Leben bestimmt? Stell dir kurz vor, dass mit Gottes Gnade wäre wirklich wahr. Real und praktisch. Der Schöpfer dieses Universums liebt dich. Vergebung sämtlicher Schuld. Blank. Alles gegenüber Gott und Menschen. Du musst nichts tun, um irgendwen zu beeindrucken oder dich zu rechtfertigen, weil Jesus dich komplett gerechtfertigt hat. Du bist mit ihm neu und lebendig gemacht und hast einen Platz im Himmel als Gottes Kind. Wenn das komplett wahr und real ist, was ändert das in unserem Leben? Paulus schreibt hier in unserem Text in Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also was wir sind, unsere Identität, ist jetzt durch Jesus definiert, wenn wir sein Geschenk angenommen haben. Und zwar sind wir durch Jesus neu und lebendig und das setzt uns frei, Gutes zu tun. Und das finde ich immer herausfordernd zu erklären. Denn dieses Gutes zu tun, das darf auch mal anstrengend sein. Das ist ein großes Missverständnis gegenüber Gnade, dass dann nichts mehr anstrengend sein darf, weil ich sie mir ja nicht verdienen darf. Entscheidend ist dabei die Reihenfolge. Wir werden nicht durch unsere Anstrengung gerettet oder gerechtfertigt durch unsere Taten, aber wir werden gerettet und freigemacht aus Gnade zu guten Taten. Wenn ein Gott der Liebe unser Vater ist, dann wird uns das praktisch und sichtbar prägen, dass wir seine Kinder sind, Kinder der Liebe. Ich glaube, dass das ein Teil von dem ist, was Petrus in seinem zweiten Brief meint. Da hatten wir letztens die Predigtserie drüber. Der sagt nämlich im zweiten Kapitel, viele Bibelverse heute, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Wenn das stimmt, dann gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Verständnis von Gnade und der Art, wie wir leben. Unsere Haltung gegenüber unseren Mitmenschen und unsere Taten. Ich kenne eine junge Frau, ich nenne sie mal Emma. Sie ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Hat sich schon recht jung für Gnade und für Jesus entschieden, lebt mit Gott. Und dann hatte sie eine Phase, wo sich ihre Werte irgendwie verschoben haben. Sie hat ein paar Entscheidungen getroffen und ist Wege gegangen, von denen sie hinterher gesagt hat, es ging einfach völlig in die falsche Richtung. Und an irgendeinem Punkt, sie fühlte sich mittlerweile in dieser Situation irgendwie völlig verwirrt, was jetzt noch wahr ist und was gut ist und was richtig ist. Irgendwo an diesem Punkt hat Gott sie wieder gecatcht und sie ist zu Gott gegangen und hat es mit ihm geklärt. Und sie war komplett berührt davon, dass Gott sie weiter liebt und ihr vergibt. In dieser Zeit hatte sie immer gewusst, es ist nicht richtig, was sie da gerade tut. Sie hat sich immer schuldig gefühlt und hat sich immer die Frage gestellt, bin ich jetzt gerade noch ein richtiger Christ? Ist Gott überhaupt noch in mir? Jetzt gerade mit diesen ganzen Fehlern? Und sie hat damit ihr Verhalten, von ihrem Verhalten und von ihrer Leistung abhängig gemacht, ob sie Gnade verdiente oder nicht. Dabei hatte Jesus das schon alles längst übernommen und getragen und sie war schon gerechtfertigt vor Gott. Und diese Gnade, das festzustellen, das nochmal zu spüren, das hat sie so sehr berührt, dass es ihr Herz total verändert hat. Das war für sie eine Überraschung und eine Erleichterung und Freude und Glück und ihre Liebe zu Gott ist dadurch vollgewachsen. Und sie wollte danach ihre Entscheidungen anders treffen und darauf vertrauen, dass Gottes Werte gut sind, weil sie Gnade so sehr erlebt hatte. Also zuerst war die Gnade da, zuerst wusste sie, oh krass, Gott nimmt das alles einfach weg und er rechnet es mir nicht mehr an. Und dann kam die Veränderung in ihrem Herzen und ihrem Verhalten. Je mehr ich verstehe, wie groß Gottes Gnade ist, dass ich gerettet bin und dass mir vergeben ist, desto leichter werde ich anderen gegenüber anderen Gnade entgegenbringen können, weil mir so viel geschenkt ist. Je mehr Gottes Gnade mir bewusst ist und mein Leben prägt, desto leichter werde ich anderen vergeben können, weil mir so viel vergeben ist. Je mehr Gnade mein Leben bestimmt, desto demütiger werde ich gegenüber anderen. Weil ich weiß, ich bin nicht besser. Und was ich habe, ist mir geschenkt. Je mehr Gnade mein Leben bestimmt, desto sicherer bin ich gegenüber mir und gegenüber anderen. Weil ich weiß, Gott selber, der das gewichtigste Urteil über mich fällen kann, spricht mich frei und gerecht. Das alles werden wir nicht, also freier, demütiger, sicherer, das alles werden wir nicht, desto mehr Leistung unser Leben bestimmt. Und nicht, wenn Disziplin uns noch mehr bestimmt. Und auch nicht, wenn Vermeidung und auch nicht, wenn Perfektionismus unser Leben noch mehr bestimmt. Sondern wir werden dann lebendiger, je mehr unser Leben von Gnade geprägt ist. Ich habe erlebt, je mehr Gnade mein Leben bestimmt, desto mehr passiert das alles. Die Zeit davor, bevor ich diese Gnade gecheckt habe, die war okay, aber im Nachhinein würde ich wirklich sagen, ich habe mich da nicht wirklich lebendig gefühlt. Letztendlich war vieles irgendwie belanglos. Ich war super unsicher und vieles war irgendwie nicht so wichtig. Nachdem ich das gecheckt habe und angefangen habe, mit Gott zu leben, fühlte sich vieles auf einmal intensiver an und wichtiger und größer, weil es da was Wichtigeres und Größeres in meinem Leben gab. Das ist meine Geschichte. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle unsere Geschichten mit Gnade schreiben. Ausgehend von dem, was du am Anfang aufgeschrieben hast oder welche Gedanken du dir am Anfang gemacht hast und jetzt mit dem, was an Gedanken noch dazugekommen ist, was wäre, wenn diese Gnade dein Leben bestimmen würde? Wie sähe das aus? Ihr habt jetzt gleich etwas Zeit während des Musikstücks, das mal anzudenken. Wie sähe mein Leben aus, wenn diese Gnade mein Leben bestimmen würde?